Ja, ich freue mich, dass ich in eurer Mitte sein darf. Vielleicht vorab, das Thema ist jetzt schon ein bisschen angeklungen. Was ich nicht machen möchte, ist den biblisch-theologischen Überblick zu geben über die Psalmen und die Endzeit. Das wäre sicherlich spannend, aber ich denke, da bräuchte man mehr als nur zwei Vorträge. Von dem her, mein Anliegen war eigentlich eher pragmatisch, als ich dem Lothar die Themen genannt habe. Ich habe gesagt, Herr, bis zum 4. September, es gibt 150 Psalme, bitte schenk mir zwei bis zu diesem Datum, und zwei hat er mir geschenkt. Von dem her, wir werden nur zwei Psalmen anschauen, ja, aber die, so denke ich, ja, die der Herr mir wirklich aufs Herz gelegt hat. Es gibt einen Spruch, einen christlichen Spruch, der heißt, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Und das ist ein wichtiger Spruch. Und ich denke, gerade wenn es uns gut geht, wenn alles so läuft, dann ist das auch schön, loben und danken, Herr, danke, dass du mich so segnest. Aber es ist nicht immer so. Es geht kein Tag vorüber, in dem wir keine Herausforderungen haben, in dem wir nicht vielleicht so ein Stück weit auch manchmal an unsere Grenzen kommen. Und das Leben ist eben ein Leben, das hat meine Schwester zu mir gesagt, das Leben ist nichts für Feiglinge. Das Leben in dieser Welt ist ein durch den Sündenfall geprägt von Elend, von Ängsten, von Leid, von Krankheiten, von genau diesen Dingen. Und das ist ja auch das, was die Bibel sagt. Ja, in Daniel 7 heißt es ja, der Antichrist, der hat nur eins, auch die Gläubigen zu zermürben, aufzureiben. Johannes sagt, der antichristliche Geist ist heute schon da. Das heißt, frag dich doch nicht, warum es dir auch als Gläubiger so geht, sondern das ist normal. Zumindest laut biblischem Standard. Und vielleicht bist du heute Morgen auch hier und sagst, ja, Herausforderungen sind mir gar nicht so fremd. Ja, also ich habe an irgendwelchen Stellen immer wieder auch zu tragen. Und das muss ja nicht immer hochgeistlich sein. Ja, das reicht ja schon, wenn du frisch gebackene Eltern bist und das Baby lässt dich nachts nicht schlafen. Das reicht schon, wenn du eine Diagnose vom Arzt bekommst, dass es nicht so gut aussieht. Das reicht, wenn du finanziell nicht mehr weißt, wie du über die Runden kommst. Deine Wohnsituation hat sich vielleicht geändert. Was auch immer, sind oft die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Und die Frage ist, wie gehen wir mit solchen Herausforderungen um? Und ich denke, gerade in der Endzeit, wo das Ganze ja nochmal zunimmt, das sagt uns ja die Bibel auch, ist es wichtig, dass wir, sagen wir, richtig mit Herausforderungen auch umgehen. Denn Herausforderungen ziehen nicht nach oben, sondern sie ziehen nach unten. Und deswegen ist es für uns, denke ich, wichtig, dass unser Lob, ja, trotz Herausforderungen, sagen wir, nicht abebbt. Und jemand, der uns da Ratschläge geben kann, ist, es gibt viele Menschen in der Bibel, die Herausforderungen haben, aber ist der David in den Psalmen. Ja, und den wollen wir uns ja heute auch anschauen, denn der David hatte gelernt, dass das Leben nicht nur herausfordernd sein kann und dass er Gott hat, der ihn da durchbringt, sondern David, und das ist mir so die letzten Wochen wichtig geworden, ist, dass er trotz allem noch Gott lobt und ihn preist und ihn hochhält. Und das ist ja oft, sagen wir, die Kunst, dass wenn es nicht so gut läuft, dass wir trotzdem aus Gottes Kraft ihn loben und preisen. Und das wollen wir uns heute morgen anschauen. Ich möchte uns einfach ermutigen, trotz der Herausforderung Gründe zu finden, Gott zu loben und zu preisen. Und wir werden sehen, dass Loben und Preisen nicht etwas Nebensächliches ist, sondern es zeigt viel, wie unsere Stellung auch in unserem Herzen zu Gott ist. Und deswegen Psalm 34, ich will ihn jetzt nicht einmal lesen, sondern ich werde so zumindest auszugsweise durch ein paar Verse gehen. Und wir wollen lernen, warum wir Gott loben und auch ein Stück weit, wie wir Gott loben. Psalm 34, ich lese mal die Verse 2 bis 4. Da schreibt David, ich will den Herrn preisen allezeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Munde sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Erster Punkt hier, die Grundeinstellung, den Herrn zu preisen, auch in der Endzeit. Wir wollen heute, hoffe ich, herausgehen und sagen, Endzeit, Katastrophe, da draußen wird es immer schlimmer und trotzdem habe ich eine hohe Sicht vom Herrn und will ihn loben. Und das ist das, was wir von David hier lernen wollen. David als Vorbild nehmen. Und wenn er mal in den Vers 2 schaut nochmal, da sehen wir diese Grundeinstellung vom David. Ich will den Herrn preisen. Wann? Alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Wir sehen hier eine bewusste Entscheidung von David, eine dankbare, auf Gott zentrierte Ausrichtung zu haben. Und das ist erstmal etwas, was gar nicht so sehr mit dem Gefühl zu tun hat. Ja, David macht genau das, der Paulus macht genau dasselbe, wenn wir ins Neue Testament schauen. Der lobt Gott, er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Schreibt er zu den Ephesern. Wo ist Paulus? Er ist im Gefängnis. Ja, auch hier wieder Grundeinstellung, alles um mich herum scheint nicht so zu sein, als ob mich gerade Gott segnen würde, aber ich weiß, Gott hat einen Plan. Ich möchte Gott dafür preisen, unabhängig meiner Gefühle. Das ist so ein Ding, unabhängig meiner Gefühle Gott zu preisen, ist für mich zumindest eine Herausforderung. Ja, ich bin ein Stück weit echt ein Gefühlsmensch. Ich habe jetzt wieder vor ein paar Tagen einen sogenannten Männerschnupfen gehabt. Also war wirklich nur Schnupfen, ein bisschen Kopfweh und da ist bei mir schon Land unter. Ja, das ist für mich schon, da merke ich auch, da denke ich schon wieder ganz anders. Und man merkt einfach, wenn was ins Leben kommt, das uns nicht gefällt und herausfordernd, dann sind es als erstes die Gefühle und nicht so sehr, dass ich will trotzdem Gott loben und preisen. Dass man Gott lobt und preist und ihm Dank sagt, ja, das ist nicht in erster Linie etwas, wir denken vielleicht dazu zuerst an Halleluja und Hände hoch und Charismatik. Das ist überhaupt nicht das, was die Bibel hier meint, sondern sie sagt einfach so eine Grundeinstellung. Danke zu sagen, Herr, ihn zu loben, das ist wichtig. Und das sehen wir im Alten Testament, Gott anzubeten, das gehört ja dazu, das ist ja diese Einstellung, sehen wir schon in der Stiftshütte. Ja, Gott legt den Wert darauf. Das ist nicht nur etwas für die super Frommen, die so ein bisschen spooky unterwegs sind, sondern das sollte jeder als Einstellung haben. Und das ist auch, was das Neue Testament uns immer wieder, sagen wir, auffordert, es zu tun. Kolosser 3 zum Beispiel. Wenn wir das mal zusammen lesen, Kolosser 3, Anforderung an die neutestamentliche Gemeinde. Da sagt Paulus, lasst, oder er sagt es zu einer Gemeinde, zu den einzelnen Gläubigen, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Also auch hier die neutestamentliche Aufforderung an uns, das Loben, das Preisen, das Singen, Gott im Zentrum zu haben, ist eine ganz wichtige Sache. Das zeigt, was in unserem Herzen ist. Ja, Singen und Loben ist das Äußerliche, aber es ist wichtig, dass das Herz auch dabei ist. Als Gläubige sollen wir ja Salz und Licht sein. Das heißt, wir sollen einen Unterschied machen. Dankbar zu sein. Nochmal, Gott zu loben. Das ist genau das Gegenteil, was die Menschen heute und schon zu allen Zeiten genau nicht tun. Gott nicht Dank sagen, Gott nicht loben, Gott nicht im Zentrum zu haben. Und deswegen sagt Paulus auch wiederum in Römer, durch Gott inspiriert, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn, also die Heiden, nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken im nichtigen Wahn verfallen. Das heißt, Grundanliegen ist immer, der allmächtige Gott soll gelobt werden. Das ist der Auftrag von allen Menschen. Die Gläubigen haben es erkannt, die Ungläubigen tun es nicht. Und Gott sagt, deswegen kommt das Gericht Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Nochmal, der Grundgedanke ist, Gott zu loben und zu preisen ist keine Nebensache. Ja, und das tun wir. Der Herr Jesus sagt mal, was in unserem Herzen ist, das kommt raus. Ja, und deswegen Mit was ist dein Mund oft gefüllt? Jetzt wieder, Herausforderungen kommen des svenischen Gläubigers seit 23 Jahren. Was kommt da raus? Ja, wir Deutschen sind ja gerade Weltmeister im Danken. Nein. Im Jammern. Im Jammern. Und das merke ich bei mir selbst. Wenn es nicht so läuft, wie ich denke, dass es zu laufen hat, dann kommt da nicht in erster Linie das Loben. Dann sprudelt aus mir oftmals ganz andere Dinge. Und dann wieder Paulus im Gefängnis, Epheser 1, gepriesen sei der Gott und Vater. Ja, das ist ein Vorbild, das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Und nochmal, das ist genau das, was David macht. Auch in Vers 3 sagt er dann, wenn wir weitergehen, also er will den Herrn preisen alle Zeit, egal wie die Umstände sind, immer zu. Und jetzt sagt er, meine Seele rühme sich des Herrn. Der Mensch besteht ja aus Geist, Seele und Leib, das wissen wir. Der Leib, das ist klar, da kommt das auch raus, das, was wir sagen. Der Geist ist das, das mit Gott in Verbindung steht, und die Seele ist das, ja, man kann es auch alttestamentlich, das Herz ist das, was wir denken, was wir fühlen, wo wir Entscheidungen treffen. Und genau das ist das, was ja unser Herz auch, das ist ja immer angegriffen. Ja, das Herz wird sehr schnell in Beschlag genommen, oder die Seele, wenn wir es hier neutestamentlich nehmen. Es wird oftmals belagert. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn wir uns Deutschland auf der Karte mal anschauen, ja, und dann würde man jetzt die Grenzen rumziehen. Heute ist ja alles offen. Ja, und so ist unser Herz, wenn wir nicht aufpassen in unserem Herz, da kommt von außen alles rein. Ja, und der Teufel hat ja nur ein Ziel, uns, meine Seele oder mein Herz, dein Herz zu beschießen, dass da die Sorgen eintreten, die Nöte eintreten. Und die Bibel sagt uns, die Sorgen ersticken das Wort Gottes, sie ersticken die Freude, sie ersticken meinen Blick nach oben. Und was passiert? Ich lobe den Herrn nicht, ich fange an zu nörgeln und dann merke ich schon wieder, mein Leben kommt ins Wanken. Ja, deswegen sagt auch die Bibel, alles, was da reinkommt, vor allem in die Birne da oben, also ins Hirn, von außen die Pfeile, prüft es und legt sie dem Herrn hin. 2. Korinther 10. Ja, weil diese Dinge nehmen uns in Beschlag. Und ich denke, hier heute Morgen ist es mal wichtig, dass wir auch ehrlich sind mit uns selbst. Wie sieht es denn in meinem Herzen aus? Was beschlägt da drinnen? Wo kriege ich Angriffe? Was tummelt sich in meinem Herzen? Das ist ja das Ding. Das Loben, haben wir gerade gesehen, das hat viel mit dem Herz zu tun. Nicht so sehr mit dem, was da zuerst mal rauskommt. Das kann man sehr fromm verbrämen. Sondern wichtig ist, dass mein Herz in der Endzeit so ist, dass es sich offen vor den Herrn ausbreiten darf und ich von Herzen den Herrn preise. Ja? Und jetzt sehen wir wieder, in der Endzeit kommt da alles Mögliche rein, wenn wir nicht aufpassen. Und dann ist wichtig für uns, dass wir mal ehrlich sind vor uns selbst oder beziehungsweise vor Gott. Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn mit meinem Loben aus? Wie sieht's in meinem Herzen aus? Was ist da drinnen? Wer schüttet da rein? Es gibt ein Beispiel, das hat mich sehr getroffen. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe. Es war ein Mann, das ist fiktiv, denke ich mal. Es war ein Mann, der hat sich jeden Morgen um 6 Uhr den Wecker gestellt zu beten. Jeden Morgen, 20 Jahre lang ist der aufgestanden. Nichts hat ihn davon weggebracht. Und eines Tages nach 20 Jahren hat er vergessen, den Wecker zu stellen. So, Problem. So, der Teufel hat es gesehen. Was hat er gemacht? Er hat ihn aufgeweckt, kurz vor 6. Die Engel drumherum, die haben gesagt, Teufel, was machst du? Jetzt haben wir ihn. Und der Teufel hat gesagt, nee, der Gefahr setze ich mich nicht aus. Das könnte ja sein, dass dieser Mann nach 20 Jahren aus Schock und Not das erste Mal in seinem Leben betet, und zwar vom Herzen. Der Teufel hat nichts dagegen, wenn du betest. Der hat auch nichts dagegen, wenn du singst. Der hat auch nichts dagegen, wenn du deine Hände... Alles wunderbar. Aber wenn dein Herz nicht dabei ist, dieses Frömmelige, dieses, ich gehe in den Alltag, ich mache meine Sache, aber am Sonntag um 10 Uhr, da bin ich der fromme Sven und dann geht es wieder in den Alltag und der Gott ist weg. Das funktioniert nicht. Ja? Und gerade bei dieser Anbetung, Gründe Gottes Lob, Grundeinstellung soll immer sein vom Herzen. Und wenn mein Herz voll ist, dann gehe ich zu meinem Jesus und sage, so sieht's aus. Ja? Reinige du mich. Und das ist auch wichtig. Ich denke, heute Morgen, wisst ihr, wir können den Tempel Gottes nur bauen. Und der Tempel Gottes sind wir selbst, die Gemeinde dann. Wir können nur Lobpreis bringen, wenn der Tempel, wenn wir erstmal diesen ganzen Schutt da rausräumen. Ja, wenn ihr mal das Buch Haggai und Nehemia lest, die sind erstmal, nachdem der Tempel unten war, die haben erstmal den ganzen Schutt weggeräumt. Und es bringt nichts, wenn wir auf Schutt bauen, sondern das ist ja das Schöne auch an Gott, dass wir immer wieder neu Buße tun können, aufräumen können und sagen, Herr, mein Lob war in letzter Zeit vielleicht gar nicht so, wie du es dir vorstellst, aber jetzt fange ich mal an, die Schaufel in die Hand zu nehmen und bringe gewisse Dinge in Ordnung. Ja, ich weiß nicht, was dein Schutt in deinem Leben ist, das dich in deinem Herzen auch gerade so ja, bedrängt, aber vielleicht ist es mal Zeit, die Schaufel in die Hand zu nehmen, damit wir wieder Gott loben und ihn preisen können. Wichtig gerade in der Endzeit. Warum? Zumindest zuerst mal, wir wollen ja immer wissen, was habe ich davon, damit mein Herz vor Gott wieder in Ordnung ist. Dann kann ich ihn loben von Herzen. Aber wir sehen auch in Vers 4, das Loben und Preisen hat noch einen ganz anderen Aspekt. Und zwar, er sagt hier, Vers 3, Entschuldigung, meine Seele rühme sich des Herrn und jetzt die Elenden sollen es hören und sich freuen. Die Elenden, wer sind denn die Elenden? Die Elenden heute sind die, die Gott nicht kennen. Ja, die Gott suchen sind. Ja. Und jetzt ist ein interessanter Aspekt, das war für mich auch, mein Lob, so wie ich, ja, das ist nicht nur um 10 Uhr im Gottesdienst, sondern generell, was kommt aus meinem Mund? Wen preise ich, wen hebe ich hoch? Meine Nöte, Sorgen oder den Gott, der alles in der Hand hält? Das ist ein Bild oder ein Anknüpfungspunkt auf Menschen, die Gott nicht kennen. Interessant, das ist Evangelisation. Wisst ihr, fromme Worte zu sprechen, das kennen wir. Aber die Leute da draußen, die sind ja nicht dumm, die merken, ob einer etwas vom Pferd erzählt oder ob du echt bist, ob du wirklich eine große Sicht von Gott hast. Und deswegen fand ich interessant, Evangelisation nach außen heißt auch immer, wie rede ich über Gott? Welchen Stellenwert hat Gott in meinem Leben? Und jetzt schaut mal, ich habe vor ein paar Wochen eine Reportage über die EM, was weiß ich, vor ein paar Jahren, die war in Deutschland oder in England, ich weiß es nicht mehr. So, und dann haben die Fangruppen gezeigt. Ja, die Schweizer Fangruppe, riesig, 20.000 Leute durch die Straßen und gejubelt. Dann kamen die Engländer, dann kamen die Deutschen, wunderbar, die haben ihr Land groß gemacht. Und dann gehen die ins Stadion, die sind dann nicht ein Mann mit einer kleinen Flöte und ein bisschen reinpiepsen und sagen, super, Schweiz, wunderbar, Schweiz, Schweiz, genau. Ja, aber Deutschland dann. Ja, da, wisst ihr, und wie gehen wir oft mit unserem lebendigen Gott um? Wir machen Gott oft so klein und unsere Probleme so groß. Ja, und ich weiß, unsere Probleme sind manchmal groß. Ja, und wir brauchen uns da auch nichts aus dem Hut zaubern, aber wichtig ist, dass wir für uns selbst einen großen Gott haben. Und das ist das, was David auch hier sagt in Vers 4, erhebt mit mir den Herrn. Das Wort heißt wörtlich, sagt von seiner Größe. Sagt von seiner Größe, so groß ist der Herr. Der erste Punkt, wir haben nur zwei Punkte, ist die Grundeinstellung, den Herrn zu preisen. Wichtig in der Endzeit. Wir können uns um so viele Themen drehen und die sind auch wichtig in der Endzeit. Aber wenn wir Gott nicht mehr im Zentrum haben, ja, dann bringt es für unseren Alltag sehr wenig. Deswegen möchte ich dich heute Morgen fragen, wie sieht es bei dir mit der Anbetung aus? Ja, vielleicht bist du hier und sagst, Anbetung, das ist doch nochmal was. Das sind doch die Kreise da, die so ein bisschen schwärmerisch sind. Anbetung, oh, das ist für mich gar nicht so. Ja, dann sei ehrlich und sag Gott, das ist bei mir nicht so. Vielleicht ist deine Anbetung auch ein Stück weit durch deine Situation, was auch immer du durchmachst, in den Hintergrund getreten. Auch das darf man ja Gott sagen. Herr, so sieht's aus. Wir haben gerade Kolosser 3,16 gesagt. Preisen ist natürlich auch ein Stück weit singen, ja, den Herrn in lauten Worten preisen, im Gespräch miteinander. Aber wisst ihr, das alles nützt nichts, wenn ich persönlich mit meinem Gott diese Anbetungszeit für mich nicht warm halte. Ich sage auch immer in der Gemeinde, wenn wir uns zum Gebet treffen oder dann am Sonntag im Gottesdienst, Wisst ihr, wenn das Holz kalt ist, dann kann kein Feuer entstehen. Das heißt, wenn jeder von uns zu Hause Gott lobt und preist und seine Zeit für Gott nimmt, dann ist das schon was anderes. Aber wenn ich das nur, sag mal, mache, wenn wir zusammenkommen, ja, das ist ein laues Lüftchen. Deswegen möchte ich euch einfach auch Mut machen, solche Zeiten für euch immer wieder, ja, vielleicht sogar täglich, ist das am besten, Anbetungszeit vor dem Herrn. Ja, wie mache ich das? Ja, ganz einfach. Zum Beispiel, indem ich meine Bibel aufschlage, ob ich auf die Knie gehe oder nicht, das spielt für mich keine Rolle. Ich sage immer, habe ich gelernt von meinem geistlichen Vater, Kniologie ist immer das Beste. Der liest seine Bibel seit 75 Jahren nur auf den Knien. Wunderbar, wenn man das noch kann. Spielt ja keine Rolle wie, aber was? Ja, ich möchte euch einfach mal, wisst ihr, wenn ich Gott anbete, wie mache ich das mit der Bibel im Gebet? Zum Beispiel nimmt ihr doch mal die Psalmen vor. Beispiel Psalm 23. 5 Uhr morgens, 6 Uhr, 7 Uhr morgens, eine Kaffeetasse auf dem Tisch, wunderbar. Und dann gehst du langsam durch den Psalm. Ja, der Herr ist mein Hirte. Liest es. Und dann sagst du, Herr, ich danke dir, dass du in dieser Zeit, in der wir leben, wo alles so führungslos ist, dass ich dich kenne, dass du mein Hirte bist. Du hast dich offenbart im Johannesevangelium als Hirte. Dafür möchte ich dich loben und preisen. Und du hast gesagt, mir wird nichts mangeln. Und dann sage ich zum Beispiel, Herr, ich habe gerade in meinem Leben, ich fühle einen großen Mangel. Ich weiß, ich habe hier zu essen, dafür bin ich dankbar, aber geistlich ist es nicht so. Aber danke, Herr, dass du die Quelle des Lebens bist. Wisst ihr, und dann gehe ich so weiter durch diesen Psalm. Manche Leute wissen gar nicht, was sie beten sollen oder wie sie anbeten. Das ist eine gute Hilfestellung und er weidet mich auf grünen Auen. Herr, danke, dass du meine grüne Aue bist. Und so gehe ich durch den Psalm, das können auch nur 2 Verse sein. Aber wichtig ist, dass danach mein Herz ausgerichtet ist. Vielleicht für 10 Minuten am Tag mache ich das, damit so eine dankbare Grundeinstellung in mein Herz kommt. Ja, wenn ich das dann ein paar Mal am Tag sogar mache, aus dem Gedächtnis heraus, das ist wunderbar. Das ist ja ortsunabhängig. Warum? Du und ich, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir können jederzeit anbeten. Also wichtig, erster Punkt, die Grundeinstellung, dass wir Gott loben, vor allem in der Endzeit. Ich will, trotz meiner Gefühle. Aber, jetzt kannst du sagen, Prediger, du redest wieder so schön von der Theorie, du kennst mein Leben nicht, was ich gerade durchmache. Und da ist mir überhaupt nicht zum Loben zumut. Und jetzt soll ich als frommer Christ auch noch preisen. Der zweite Punkt ist, ich möchte uns einfach Gründe geben, um Gott zu preisen. Nochmal, wenn ich das Holz nicht habe, ja, dann kann es nicht warm werden. Aber diese Grundeinstellung, die muss ich letztendlich mit einem Fundament auch füttern, damit mein Lobpreis auch echt ist. Und der Rest der Predigt möchte ich einfach nur uns ein paar Gründe aus diesem Psalm 34 zeigen, warum wir allen Grund haben, Gott wirklich zu preisen, auch wenn Land unter manchmal ist. Und da wollen wir uns David zum Vorbild nehmen. Zuerst David, als er diesen Psalm schreibt, in der Retroperspektive, der David schreibt es nicht, als alles wunderbar ist. Sondern wir lesen ja in Vers 1, er war vor der Flucht, geht zu Abimelech, das heißt, er war schon wieder auf der Flucht, wahrscheinlich vor seinem Sohn, der ihm nach dem Leben getrachtet hat. Also da war auch nicht alles gut. Ja, da war auch erstmal Herausforderung. Und wenn man in solchen Herausforderungen steckt, ja, das war, sage ich wieder aus meinem eigenen Erleben, dann sage ich erstmal nicht Halleluja, preis den Herrn. Ja, und auch nicht Jakobus 1, das ist so eine Freude, dass ich jetzt gerade in mancherlei Anfechtungen falle. Das ist nicht so. Und trotzdem will ich Gott preisen, weil ich im Nachhinein wieder merke, das ist eine Erfahrung, Gott meint es gut mit mir. Er ist da, er bringt mich da durch. Und das durfte auch Paulus sagen. Ja, Paulus sagt mal in 2. Korinther, wir sind am Leben wirklich verzagt. Der konnte nicht mehr. Und trotzdem sagt er dann, Gott hat uns gerettet, er rettet jetzt und er wird mich auch ferner retten. Eine große Sicht von Gott. Und das ist genau das, was David hier macht. Ist er nochmal Endzeit. Wer ist der Gott dieser Weltzeit? Der Satan. Ist er, wenn ich keine große Sicht von Gott habe, ja, dann kommt der Teufel wie ein brüllender Löwe, der macht uns so Angst, da bist du so klein mit Hut. Ich brauche eine große Sicht auf Gott und was er tut, damit ich sage, und Gott ist immer noch größer. Ich möchte ihn preisen. Das ist übrigens alltagstauglich. Vers 5. Was sind Gründe, damit David Gott danken kann? David sagt, als ich den Herrn suchte, was? Da antwortete er mir. Erster Grund, warum wir Gott preisen, ist, wir haben einen Gott, der antwortet. Das ist so wichtig. Wisst ihr, es geht nicht um unsere Stärke. Nochmal. Jeder von uns wird an einen Punkt kommen, wenn er noch nicht da war, da geht es nicht darum, in welche Gemeinde du gehst. Das ist gut, wenn du eine richtige Gemeinde hast. Welche Bibelübersetzung du liest. Wunderbar, wenn du das tust. Wie lange deine stille Zeit ist. Am Ende des Tages zählt, was ich für einen großen Gott habe. Weil es kommen Zeiten, da sagst du nur noch, Herr, du weißt es. Bitte antworte. Und wir haben Gott, der sagt, er antwortet, wenn ich ihn suche. Ja, Jesus selbst hat gesagt, bittet. Ja, klopft an, so wird euch auf. Wer sucht, der findet. Wir haben einen großen Gott. Und das ist übrigens das, der Jesus sagt, komm zu Gott mit deinen Anliegen. Ich werde dich nicht überhören. Ja, ihr kennt dieses Gleichnis vom ungerechten Richter und dieser Witwe, die täglich zu diesem Richter kommt und sagt, Herr, gib mir, oder Richter, gib mir. Und das Gleichnis sagt aus, wenn schon dieser Richter irgendwann mal sagt, komm, du gehst mir so auf die Nerven, ich gib dir, was du brauchst, wie viel mehr ein guter Gott, mit dem wir versöhnt sind durch Jesus, der uns nicht einfach die Tür zuschlägt, sondern uns das gibt, was wir brauchen. Meine Mutter ist neulich an ihrem Geburtstag zusammengebrochen, an ihrem 75. Geburtstag, und dann musste sie am nächsten Tag zum Arzt gehen. Es war ein Sonntag und dann hatte sie angerufen, so, da kam nach dem zweiten Piepszeichen, kam aus der Leitung rausgeworfen. So, wieder aus der Leitung, immer wieder angerufen, immer wieder aus der Leitung rausgeworfen. So, dann ist sie irgendwann mal mit 75, ist das auch nicht mehr so leicht, hat sie gesagt, dann geht sie halt dahin. So, und was war da? Ein Schild mit, wir haben Urlaub. So. Ja, so ist die Welt. Das interessiert die nicht. Die hätten ja mal zumindest aufs Band sprechen können, wir haben Urlaub. Es ist uns ein Anliegen, dass sie das wissen. Aber diese Welt da draußen tickt anders. Ja, aber Gott tickt anders als die Welt. Wenn wir ihn suchen, dann findet er uns. Und vielleicht ist es genau das, was du heute Morgen brauchst, dass du wieder vielleicht mal den Telefonhörer in die Hand nimmst und Gott anrufst mit Psalm 50, 15. Und sagst, Herr, ich bin in der Not, rette mich. Herr, ich brauche dich. Wir sind oft so Lastenträger. Ja, wir tragen unsere Lasten, bis wir am Boden sind, nicht mehr können. Dann brechen wir zusammen und fragen, warum funktioniert denn das alles nicht im Christsein? Ja, sicher, weil da jemand ist, der möchte dir die Last geben, aber ruf ihn doch mal an. Und dann passiert nämlich Folgendes. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettet mich aus manchen Bedrängnissen. Aus allen Bedrängnissen. Das ist wichtig. Ich weiß, dass Gott manchmal zuwartet und manchmal fragt mir, Herr, jetzt wäre doch der Zeitpunkt, auf diese Frage kann ich euch noch keine Antwort geben. Das ist manchmal so. Aber ich weiß, dass Gott zu seiner Zeit rettet. Und das ist genau das, was er tut. Das Wort heißt wörtlich, er reißt dich heraus. Ja, also er packt dich. Ich habe neulich ein Video gesehen von einem Kind, das ist in den Fluss gefallen, reißend, und der ist weg. So, da war aber ein Mann, der hat es gesehen, der ist mit seiner Kleidung, ich habe nicht gesehen, dass er noch sein Handy weggelegt hat, sondern der ist sofort reingesprungen und hat den Jungen rausgerissen. Der war sich nicht zu schade. Und so ist unser Gott. Er reißt uns aus der Bedrängnis. So, jetzt weiß ich nicht, wo du Bedrängnis gerade hast. Wieder, es kann viel sein. Das kann in einer Ehe sein. Ist auch in christlichen Ehen, ist nicht alles in Ordnung. Da gibt es oft sehr viele Kämpfe. Das kann am Arbeitsplatz sein. Das kann sogar in der Gemeinde sein, wo sich die Menschen, sag mal, menschelnd begegnen. Das kann an jedem Ort sein. Es ist gut, dass wir wissen, da ist Gott, der reißt uns da raus, auch bei Bindungen. Ein Kommentator hat zu diesem reißt heraus gesagt, der Ausdruck zeigt, dass große Kraft aufgewendet werden muss, weil die Ketten stark sind, die jemand hält, oder der Feind stark ist, aus dessen Gewalt man befreit werden muss. Und das ist es oft. Nochmal, der Teufel ist der Gott dieser Weltzeit. Und der hat schon Macht. Ja, und der versucht an jeder Ecke einen Fallstrick auszulegen, damit du reinfällst. Und das geht oftmals schneller, als wir denken können. Und deswegen auch hier wieder, Gott ist immer noch größer. Ja. Schaut mal, was der aus diesem besessenen Gadarener gemacht hat. Der war ja verrückt. Ja, und auf einmal sitzt der angezogen hier und wunderbar. Wisst ihr, dass ihr alle besessene Gadarener wart? Ich eingeschlossen. Ich war wahrscheinlich der Schlimmste. Ja, ihr wart alle so. Und das, dass ihr heute zumindest noch ruhig auf euren Plätzen sitzt und nichts schmeißt und nicht die Augen verdreht, das ist alles Gottes Gnade. Ja, Gott kann aus allen Menschen etwas Gutes machen. Gott rettet. Er hört uns zu. Zwei Dinge, warum wir Gott preisen. Und das dritte hier in Vers 9 oder in Vers 8, wenn er da mal noch reinschaut. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Dritter Punkt, warum du Gott preisen kannst in dieser Endzeit. Warum? Weil er sich um uns lagert. Der Engel des Herrn, ich denke, das ist bekannt hier in den Kreisen, ist niemand anders als der Herr Jesus selbst. Das heißt, wir könnten hier übersetzen, der Herr Jesus lagert sich um die her, die ihn fürchten. Das ist wichtig, dass wir diesen Satz hier, gerade in der Endzeit, wenn du Not hast, nicht als Bedingungssatz lesen. Wenn ich ein gewisses Maß an Furcht entwickelt habe vor Gott, dann fängt er an, mich zu retten. Das ist nicht so. Ja, wir sollen Gott ehrfürchtig, das ist, denke ich, er ist allmächtig, er ist zu fürchten in diesem Sinn, dass er allmächtig ist und groß, aber wir haben keine Angst. Wir alle verfehlen die Herrlichkeit und wir alle mangeln der Gottesfurcht. Wir werden nie Gott so fürchten, dass es angenehm vor ihm wäre. Ja? Das hat Christus in uns vollbracht. Aber wichtig ist, denk nicht erst, du müsstest was erreichen, damit sich Gott um dich lagert. In der Welt ist es so. Bist du Privatpatient, dann bekommst du die Sonderbehandlung. Wunderbar, nur ein Anruf, da geht auf einmal der Hörer hoch. Da ist jemand da. Aber Kassenpatient, 3 bis 6 Monate, dann können sie nochmal kommen. Gott ist nicht so. Er lagert sich um die her, die ihn fürchten. Und das ist etwas, dieses Wort lagern kommt aus der Militärsprache. Das heißt, wenn du Probleme hast, dann kommt er als eine Mauer und lagert sich. Ja, wie eine Armee, die sich um dich lagert. Nicht unbedingt die Bundeswehr jetzt als Beispiel nehmen, sondern eine starke Armee, eine richtige Armee, eine Phalanxmauer. Ja? Da kommt keiner mehr durch. Ja? Und das tut Gott für uns. Er selbst lagert sich um uns. Und im Psalm 91 heißt es, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten Tag und Nacht. Hebräer 1,14 heißt es, dass diese Engel dienstbare Geister sind. Wisst ihr, ich würde mir mal gern sehen, was so um mich herum passiert, wenn ich wieder auf der Autobahn bin oder wenn ich wieder in einem Gefecht bin und ich halte dann doch meinen Mund und weiß dann, ach, der Engel hat mich hier wieder runter. Wir wissen das erst in der Ewigkeit. Aber was wichtig ist, wir sind nicht alleine in diesen Herausforderungen. Auch nicht in der Endzeit. Er selbst, der Herr, lagert sich um uns und gleicher Gedanke, er rettet uns oder er befreit uns. Wörtlich heißt es, er bricht uns heraus. Ja? Du kannst auch belagert sein von feindlichen Mächten. Das geht genauso. Ja? Dann heißt es, er rettet uns, er bricht dich heraus. Das heißt, er geht mit dem Bulldozer rein und zieht dich da raus. Wo bist du gerade belagert? Auch hier wieder. Wisst ihr, manchmal sind ja die Mauern so groß, diese Belagerung, die feindliche Belagerung um uns, dass wir oft kein Tageslicht mehr sehen. Das wird dunkel. Ja, auch vielleicht psychisch, das muss ja noch nicht mal fassbar sein, sondern wo die Psyche auf einmal immer dunkler wird. Und wenn er jetzt sagt, Gläubige haben keine Depressionen und sowas, dann ist das nicht die Realität. Ja. Aber Gott ist da und er möchte uns befreien. Er lagert sich um uns. Und das ist deswegen, weil in Vers 9 der Herr sagt, schmeckt und seht, wie launisch der Herr ist. Heute Mittag um 16 Uhr mache ich das Gleiche, weil ich weiß, da schlafen die meisten. Ja, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Auch das wieder. Wir haben einen Gott, der gut ist, der freundlich ist. Das Gegenteil da draußen in der Welt ist nicht immer freundlich, oftmals zum Haare raufen, freundlich. Und das ist wichtig, dass man das gerade in der Endzeit, wir haben einen guten Gott, der ist heilig, der ist gerecht, der kann zornig werden, das ist alles richtig. Aber wenn wir in Christus versöhnt sind mit ihm, wir haben einen freundlichen Gott. Und dazu ist er zu preisen, Geschwister. Dank Gott, dass du einen freundlichen Gott hast. Ja, wir haben ich habe neulich eine Predigt gehört von einem Bruder da draußen und der hat ein Grundanliegen, das war gut. Er sagte, dass Bindungen, in diesem Fall war es Pornografie und solche Dinge, dass das nicht in Ordnung ist für einen Gläubigen. Ja? Aber was mir gefehlt hat, war, und er hat zu Gläubigen gesprochen, dass er nicht betont hat, seelsorgerlich, dass wenn Menschen in solchen Dingen stecken, das muss ja nicht nur jetzt diese Bindung sein, dass wir einen guten Gott haben, der uns nicht da drinnen verharren lassen möchte, der uns helfen möchte. Wisst ihr, wenn ich dann zu euch sage, strengt euch mehr an oder Gott tötet euch, dann ist das keine Erbauung gerade für die Endzeit, wo alles drunter und drüber geht. Und vielleicht merkt ihr das auch in eurem eigenen Privatleben. Wir haben einen freundlichen Gott. Und ich möchte das noch mit der letzten Bibelstelle hier unterstreichen, in Jeremia 29. Da spricht Gott ein Wort und das war mir wirklich selbst zum Trost, auch für mich, für mein persönliches Leben. Jeremia 29, im 11. Vers. Jeremia 29, im 11. Vers, da heißt es, sagt Gott selbst, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott ist ein Gott der Hoffnung und der Zukunft. Zu wem sagt er denn das? Er sagt es zum abgefallenen Volk Israel, das gerade aus der Verbannung kam, die wir menschlich gesehen schon lange entlassen hätten, schon lange weg und neues Volk. Er sagt, ich habe mit euch eine Zukunft. Ich habe Gedanken des Friedens. Wisst ihr, wenn du in einer Situation bist, wo du nicht mehr kannst, und das soll es geben, Paulus hat auch gesagt, ich kann nicht mehr, dann ist gut, dass du weißt, du hast einen freundlichen Gott, der eine Zukunft mit dir hat. Der alle Dinge zum Besten dienen lässt, auch wenn ich manche Dinge in meinem Leben nicht verstehe. Aber ich weiß, Gott lagert sich und er rettet mich zu seinem Zeit. Er lässt die Versuchungen nie über die Maßen gehen. Und ich hoffe, das ist uns ein Punkt auch zum Loben. Und das Letzte, und damit schließe ich auch hier, der Vers 10. Nö, nicht der Vers 10. Ja, ist auch gut, da sind alle gut. Ich mache den 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Das ist ein guter Gott. Wenn der Teufel dich wieder unten bringt und so richtig demütig auf den Boden bringt, dass du weißt, du brauchst keine große Kraft, um vor Gott zu bestehen, sondern die kleine Kraft genügt. Wenn ich schwach bin, dann ist er mächtig, dann ist er stark und dann funktioniert das Ganze. Und das ist wichtig, wisst ihr, nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. In der Welt ist es anders. Wenn du auf dem Boden liegst, dann treten sie noch drauf. Und ich sage das einfach mal so aus Erfahrung, ja, das ist nicht täglich, aber es ist auch manchmal unter den Gläubigen, dass ich so merke, wir suchen vielleicht auch immer so jemand anders, der noch ein bisschen schlechter ist als wir, damit wir so ein Stück weit besser dastehen. Vergesst nicht, Gott ist bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und da habe ich mir so gedacht hier, was hat es für mich für eine Bedeutung für die Praxis? Wir sollen ja alle ein Stück weit auch Jesus ähnlicher werden. Vielleicht kannst du in der kommenden Woche oder wo auch immer dann, vielleicht hier schon anfangen, wie reagierst du in deinem Alltag als Nachfolger Jesu? Wir sollen ja auch anderen Menschen, auch den Gläubigen, begegnen. Wo kannst du dich vielleicht in dieser Zeit Menschen sich lagern um sie, die vielleicht gerade denen es nicht so gut geht? Wo kannst du ein Lagerort für Menschen sein? Wo kannst du vielleicht freundlich zu anderen Menschen sein, die vielleicht gerade durch ein Tal gehen? Wo kannst du denen selbst nahe sein, sei es in der Familie, bei Geschwistern in der Gemeinde, die gerade zerbrochenen Herzen sind? Lasst uns nicht nur konsumieren von Gott, es ist gut, dass wir so einen Gott haben, sondern lasst uns auch im praktischen Alltag ja, ein Weg zu Gott sein, keine Schranke, ja, damit ich Menschen freundlich begegne. Und ich glaube, für diejenigen, die jetzt abgeschaltet haben nach 5 Minuten, ich möchte es nochmal freundlicherweise zusammenfassen, die Predigt. Erstens war die Grundeinstellung, ja, des Dankens und des Betens. Ja, die Welt hat Herausforderungen, da sind wir uns einig. Die Welt ist Herausforderung und in diesem Leben gibt es auch dunkle Tage. Wir sehen es bei David und wir sehen es bei Paulus, wir sehen es bei unserem Herrn. Und trotzdem wollen wir eine bewusste Entscheidung fällen, ich möchte den Herrn loben und preisen. Warum? Weil er uns ein herrliches Evangelium geschenkt hat. Er rettet uns, er hört uns, er lagert sich um uns, er ist freundlich und er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und wenn wir das ein Stück weit kommunizieren, dann kommen vielleicht Menschen auch zum Glauben, die diese Hoffnung nicht haben. Ich hoffe, das macht euch Mut in der Endzeit. Wollen wir noch beten zum Schluss? Ja, Herr Jesus, wenn wir auf unseren Alltag schauen, dann haben wir manchmal wirklich, wirklich Grund zu Verzweiflung oder zum Fragen. Aber Herr, wenn wir auf dich schauen, dann haben wir allen Grund, Herr, zu jubeln, weil du hast das alles erlebt und du hast alles für uns durchlitten und du hast uns mit dir alles geschenkt, Herr. Ach Herr, wir wollen so beten, dass du uns in dieser trüben Zeit, in dieser herausfordernden Zeit einfach neu den Blick auf dich selbst richtest, damit wir weg von uns schauen, sondern auf dich, auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Herr. Du kennst jeden Einzelnen, der hier ist. Du weißt, wo er Rettung braucht. Du weißt, wo er sich ja einen Lagerort braucht. Du weißt, wo er Freude braucht. Herr Jesus, bitte schenk du, geh du durch die Reihen und schenk jedem genau das, was er braucht. Und lass uns selbst als Licht sein für Menschen, die freundlich sind und die sich selbst ja verleugnen, um ein Lagerort für andere zu sein. Hab Dank. Amen. Amen. Amen.